Ja, liebe Geschwister, ich darf euch ganz recht herzlich begrüßen und wünsche euch einen gesegneten guten Morgen. Und ich freue mich, dass wir heute so zahlreich auch hier sind. Ich freue mich auch über den Besuch, den wir heute haben. Ja, besonders den Albrecht und unsere liebe Rosi, die auch gestern schon hier waren und uns den Dienst getan haben. Ich freue mich auch über die Anja und den Klaus-Dieter, die heute zu Besuch sind. Und wir wollen die Versammlung beginnen mit einem Vers aus dem ersten Korintherbrief. Und zwar aus dem Kapitel 1, der Vers 30. Andi, hörst du mich? Nee. Marianne, kannst du mich hören? Passt, oder? Okay. Ja. So, Betty, hörst du mich? Ja, sehr schön. Gut. Also ein Vers aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1, der Vers 30. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist zur Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Und wir dürfen heute wieder aus der vollen Weisheit Gottes schöpfen, aus dem Wort Gottes und dürfen auch da wieder die Linien erkennen, wo der Christus verherrlicht wird. Gestern hatten wir das Thema Taufe und da hat der Albrecht auch ganz interessant aus dem Alten Testament die Linien gezogen, wieder die Abbilder des Christus aus dem Alten Testament zum Thema Taufe. Und auch heute steht der Albrecht wieder für unsere Gemeinde zum Dienst bereit und da freuen wir uns drauf. Der Predigttext für heute steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 10 bis 18. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt: Ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber des Christus. Ist der Christus verteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sage, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Wir wollen noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, danke jetzt für das Wochenende, auch für den gestrigen Tag, auch für den Vortrag vom Albrecht. Herr, wir bitten dich auch, dass du uns zur Ruhe kommen lässt, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, Herr, segne auch den Albrecht, dass du durch deinen Geist, durch ihn zu uns sprichst und dass wir durch dein Wort immer mehr den Christus erkennen, Herr, dass du uns umgestaltest hinein in das Bild des Christus. Wir bitten dich auch für alle Geschwister, die heute krank sind oder verhindert sind, Herr, dass du sie segnest. Und wir bitten dich auch für die Kinder, hab Dank, dass du auch die Kinderstunden segnest und dass du dein Wort in die Herzen ausstreust und es zur richtigen Zeit auch aufgehen lässt. Und wir danken dir auch für alle, die jetzt hier sind. Herr, segne auch die Gemeinschaft, das Miteinander. Hab Dank für die neuen Räume, die wir jetzt hier haben. Und schenke uns doch jetzt offene Ohren und hörende Herzen für dein Wort. Amen.
Richtig arrangieren hier, damit nichts runterfällt und vor allem das Aufnahmegerät am Platz bleibt. Guten Morgen, liebe Geschwister. Ja, Rose und ich freuen uns natürlich auch sehr, dass wir hier heute Premiere haben dürfen in den neuen Räumen, die ihr jetzt schon seit einiger Zeit haben dürft. Es ist doch immer wieder schön, dass Gott immer zum richtigen Zeitpunkt das macht, was in seinen Plan passt. Ja? Ob das nun negativ empfunden wird oder positiv. Ich möchte auch Grüße weitergeben noch von Regina, Matthias, von Ursel und Hermann Hartwig, wer sie kennt, und auch von Tilly und Wilfried. Auch herzliche Grüße. Ja, wir wollen heute die Verse 10 bis 18 miteinander anschauen. Wir betrachten ja den ersten Korintherbrief fortlaufen. Und wir hatten in der Einleitung zum Korintherbrief festgestellt, dass dort in der Apostelgeschichte 18 das uns zum ersten Mal berichtet wird, dass der Paulus die Gemeinde aus der Synagoge herausgenommen hat. Warum? Weil der Widerstand gegen das Evangelium des Paulus in der Synagoge so groß geworden war, dass es unerträglich war, für die sich junge bildende Gemeinde dort drin zu bleiben. Und es ist auch interessant, dass gerade im ersten Korintherbrief das mit der Taufe kommt. Ja. Und wir haben gestern gesehen, dass die Taufe im Grunde ein spezielles Instrument Gottes war, Israel für den Messias vorzubereiten. Da aber er jetzt gekommen war, ja, hört damit auch die Vorbereitung der Wassertaufe auf. Und wie der Johannes in Johannes 1, 33, 34 sagt, dass die Taufe, dass der Herr Jesus im Geist tauft, während er gekommen war, gesandt war, um im Wasser zu taufen. Ja. Sodass, als der Herr Jesus dann gekommen war, nach Pfingsten der Geist auf die Muttergemeinde der aus Israel, der Brautgemeinde gekommen war, im Grunde die Taufe aufgehört hat, weil sie ihren Zweck erfüllt hatte, die Wassertaufe. Aber so viel zur Wiederholung, wer möchte, kann ja das nachhören, das wurde ja gestern aufgenommen. Paulus nun geht in diesem Brief ohne einen großen Lehrteil sofort von Anfang an auf die Ermahnung ein. Im Vers 10. Wir sind es gewohnt von anderen Briefen wie dem Römerbrief und dem Epheser- oder Kolosserbrief als Beispiel, dass er zunächst einmal Lehre bringt und dann den zweiten Teil der Lehre, was die praktische Umsetzung anbelangt, behandelt. Hier ist es etwas anders. Und wir sehen ja, wenn man die beiden Korintherbriefe liest, dann stellt man fest, dass der Paulus ständig sich verteidigen muss in diesen beiden Briefen. Und wir erfahren Gründe dazu gleich in diesen Versen im ersten Kapitel. Die Informationen, die Paulus zu dieser Ermahnung hatte, die kommen von Geschwistern aus der Versammlung, von den Hausgenossen der Chloe. Und es ist sogar möglich, dass das eine Hausversammlung war, weil in Korinth gab es mehrere Hausversammlungen, zum Beispiel auch eine im Haus des Aquila und der Priscilla, wie wir in dem Großkapitel 16 dann erfahren werden, wenn wir da drankommen. Die von Paulus genannten Spaltungen hatten sicher nicht nur ihre Ursachen in den Neigungen der verschiedenen Hörer, so wie es auch das natürlicherweise gibt. Ich liege nicht jedem Zuhörer. Ja? Es gibt andere Brüder, die haben ein anderes Spektrum von Leuten, die sie gerne hören, weil es einfach da, wie man heute sagt, die Chemie besser stimmt. Aber wir müssen ja lernen, uns von den Personen zu lösen. Weil sonst artet es in Menschenhängerei aus. Und das ist genau das Problem, das der Paulus hier anspricht. Und das lässt sich auch durch das Entstehen der Versammlung nach Apostelgeschichte 18 nachvollziehen, wie ich vorhin schon sagte. Und auch aus der Vorgeschichte zur Apostelversammlung in Apostelgeschichte 15 und Galater 2, wo diese Probleme angesprochen werden, die zu solchen Spaltungen führen. Nach Kapitel 1, 21, da gab es Zeichen fordernde Juden und laut Vers 22 im ersten Kapitel Weisheit suchende Griechen. Das sind schon einmal zwei Gruppen, die eine ganz andere Denke hatten. Und die kamen jetzt in der Gemeinde zusammen. Auf jeden Fall war das so nicht im Sinne des Geistes. Die Gemeinde war noch jung und hatte das ihnen gepredigte Evangelium wenigstens, was die Praxis anbelangt, noch nicht sehr tief verinnerlicht. Und darum, der Paulus nennt sie deshalb in Kapitel 3, Vers 1, Unmündige, aber in Christo. Unmündige in Christo. Und das ist der Hintergrund für diese Entwicklungen. Solches gilt vor allem für die in unserer Einleitung zum ersten Korintherbrief aufgezeigten Linien der Heilsgeschichte Gottes. Und diese hat der Paulus ja überall so gelehrt. Dazu gehört Glaubensgehorsam und geistliche Reife. Es braucht Zeit, die der Herr auch zum inneren Heranwachsen darreicht. Er will ja nicht, und er kann es ja auch von uns nicht erwarten, dass wir praktisch am nächsten Tag nach unserer Neuzeitung erwachsen sind. Das geht ja nicht. Gott möchte das auch nicht. Ja? Sondern er will, dass wir geistlich wachsen, aus dem Unmündigsein herauswachsen. Dazu ist konsequente und strenge Ermahnung in Liebe notwendig. Ja? In Liebe. Und das gilt, solange die Versammlung Gottes gesammelt wird und gerade auch heute. Natürlich gab es in Korinth auch Verkündigung, die gelinde ausgedrückt nicht schriftgemäß war, wenn wir etwa an die Leugnung der Auferstehung denken, die der Paulus in 1. Korinther 15 anmahnt. Das kann man fast gar nicht fassen, ja, dass in der Gemeinde Leute gibt, die nicht an die Auferstehung glauben. Wenn wir aber aus dem jüdischen Umfeld wissen, dass die Sadduzäer grundsätzlich nicht an die Auferstehung glaubten, und die Sadduzäer waren ja auch überall vertreten, also gab es die in der Synagoge in Korinth auch. Ja, und es war so eine Fraktion wahrscheinlich, die jetzt eben da mit drin saß, die wohl das Werk des Christus angenommen haben, aber die Auferstehung noch irgendwie abgelehnt hatten. Oder wenn wir an die 10.000 Zuchtmeister gegenüber wenigen Vätern in 1. Korinther 4, Vers 15 denken, dann sieht man, das ist auch ein Zeichen von Unmündigsein. Und es gab leider auch damals schon viele, nach 2. Korinther 2, 17, die das Wort Gottes verfälschten oder, wie es im Griechischen heißt, Handel getrieben haben mit dem Evangelium. Heißt also schlicht um Bares gelehrt haben. Weiter gab es solche, die einen anderen Jesus, einen andersartigen Geist vermittelten und ein andersartiges Evangelium gepredigt haben, wie wir im zweiten Brief, in 2. Korinther 11, Vers 3 und 4 erfahren. Und es gab natürlich, das hängt mit dem, was ich eben nannte, zusammen, es gab Apostel, die vom Satan inspiriert waren. Ja? Und die den echten Aposteln bis auf das I geglichen haben. Und das war alles eine Mischung, die zu den Spaltungen geführt haben. Und das war eben begünstigt noch durch viel Unmündigsein. In Vers 10 nun, Paulus nennt die Ermahnung hier sogar vorweg, bevor er in den folgenden Versen genauer die Kritikpunkte anspricht. Wir lesen ja da, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinne und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Aus seinen Worten sieht man eine gewisse Zerrissenheit und Lagerbildung. Die Korinther haben trotz allem Wissen und Gabenreichtum, das der Paulus in den ersten Versen ja erwähnt, Vers 5 zum Beispiel, waren sie noch zerrissen. Mindestens Teile der Versammlung war betroffen. Und das Ganze hatte sich so brisant entwickelt, dass der Paulus das in einem Brief behandeln musste und vehement einschreiten, dass diese anfänglichen Probleme sich nicht verfestigen und es keine Gemeinsamkeit in der Gemeinde gibt. Und solche Verhältnisse sind während der gesamten Sammlungszeit des Leibes Christi einfach gegenwärtig und sie müssen ständig auch aktiv bekämpft werden durch entsprechende Ermahnung, auch Einzelermahnung. Normal ist offenbar, was Paulus in dem Vers 10 anspricht, nämlich, ich lese es noch einmal, ich ermahne oder bitte euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinne und in derselben Meinung völlig bereitet seid. Allerdings, dass ihr dasselbe redet, kann niemals meinen, dass wir uniformiert werden. Das wäre ja das andere Extrem. Ja, wenn ich jemanden anspreche, höre ich den Bruder sowieso sprechen. Oder wenn ich jemanden, eine Schwester anspreche, höre ich die Schwester XY sprechen und nicht die, mit der ich rede. Das wäre Uniformierung. Und genau das will ja der Geist auf keinen Fall. Wir sollen nicht einander nachplappern, sondern Paulus spricht an, dass aus dem Reden der einzelnen Geschwister das eine und gemeinsame Ziel, nämlich der Christus und das Erwarten seines Tages sichtbar wird. Und ein äußerer Beobachter jedem Heiligen die Ausrichtung auf das Haupt Jesu Christi abspürt. Das ist die Einheit, um die es geht. Die ist aber individuell verschieden. Jeder wird es anders ausdrücken. Aber wenn ich dann einzelne Glieder in der Gemeinde anspreche, dann höre ich das gemeinsame große Thema raus. Jeder eben mit seinen Worten formuliert. Und das ist was anderes. Das ist dann Gewordenes, Gewachsenes. Und darum geht es dem Paulus. Und schließlich, dass auch bezüglich der Aufgaben und Stellung des Leibes Christi des Lebens gemäß dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, dass die Geschwister auf dieser einen Linie denken und handeln. Das ist dem Paulus ein großes Anliegen. Aus dem Reden der Korinther konnte man offensichtlich keine klare Ausrichtung erkennen. Ja? Die einen haben in diese Richtung argumentiert und die anderen in diese. Ja? Aber der Paulus wollte, dass das alles auf den Christus zugeht. Ja? Christus im Zentrum und jeder, der redet, ja, aus verschiedener Richtung, kommt auf den Christus zu. Und das merkt man, wenn das vorhanden ist in einer Gemeinschaft. Man merkt aber auch, wenn da irgendwelche Risse durchgehen, ja, manchmal schon in der Sitzordnung. Und das wäre nicht schön. Weiter im selben Sinne, es heißt hier eigentlich, derselben Gesinnung oder einen gleichartigen Denkrahmen zu haben, in derselben Meinung völlig bereitet. Paulus meint hier nicht die Meinung, die man zum Beispiel aus den Massenmedien heraus hört. Ja? Das alles, wieder, wie gesagt, uniformiert ist, sondern gleiche Meinung heißt, dass jeder Einzelne von dem Evangelium selber überzeugt ist und deshalb, wenn man ihn auf das Evangelium anspricht, ja, die gleichen Ziele, ja, die gleichen Neigungen herauskommen aus dem, was der Einzelne von sich gibt. Das wäre gleiche Meinung. Nicht, dass wenn ich jetzt meinetwegen den Robert frage, dass er einen Satz sagt zu einem Thema und da frage ich zum Beispiel die Gabi, ja, und die tut dann den gleichen Satz wiederholen. Ja, dann merke ich, oh, da stimmt irgendwas nicht. Ja, und wenn ich den dritten frage, höre ich wieder den gleichen Satz. Ja, das ist uniformierte Meinungsmache. Ja. Aber wenn jeder von dem Christus und um was es jetzt in der Gemeinde geht, überzeugt ist, dann ist egal, welche Worte der Einzelne gebraucht, dann höre ich trotzdem dieselbe Richtung raus. Und das ist das, was der Paulus hier mit einer Meinung meint. Ein Wort an die Philipper illustriert uns das in Philipper 3, Vers 13 bis 15. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend oder auf das Ziel ausgerichtet hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. Und jetzt sagt er was Wunderschönes hier. So viele nun Ziel ausgerichtet sind, angewendet auf unseren Text in 1. Korinther 1, Vers 10, in derselben Meinung völlig bereitet sind. Das ist einfach eine andere Ausdrucksweise. Lasset uns also gesinnt sein. Und jetzt kommt das Schöne, was typisch ist für geistliche Ermahnung. Und wenn ihr noch etwas anders gesinnt seid, so wird es euch Gott auch offenbaren. Das heißt, der Paulus räumt ein, dass es einfach in der Gemeinde Wachstum gibt. Und das ist normal. Wenn ich jemand wachsen sehe, dann brauche ich nicht groß eingreifen. Bloß wenn ich irgendwo bei jemandem kein Wachstum sehe, dann ist der Wurm drin. Wachstum heißt, dass jemand auf das Ziel ausgerichtet läuft. So wie der Paulus das hier ausdrückt. Und in dem Moment ist er bereits im biblischen Sinne vollkommen. Ja? Und damit, da kann ein Säugling in Christo genauso vollkommen sein, wie jemand, der schon 20 Jahre konsequent den Weg geht. Nämlich, dass er ausgerichtet ist auf das Haupt. Und dann ist er im biblischen Sinne jetzt noch im unvollkommenen Gesamtzustand trotzdem vollkommen. Ja? Weil er eben auf das Ziel ausgerichtet ist. Und dann weiß man, aha, wenn jemand zielausgerichtet läuft, dann wird er sukzessive näher dem Haupt wachsen. Und darum geht es. Deshalb, das ist das, was der Paulus hier zum Ausdruck bringen möchte. Dahin, wie wir eben lasen, muss also jedes Glied am Leib des Christus in seiner Erkenntnis kommen. Und Paulus weiß, dass auch diese Ausrichtung auf den Christus mit einer Offenbarung des Herrn zusammengebunden ist. Das heißt, der Herr muss jedem Einzelnen das in seinem Innern klar machen, dass er sich auf den Christus ausrichtet. Das kann man nicht von außen erzeugen, sondern da braucht es einfach die Wirkung des Geistes Gottes in jedem Einzelnen. Und da braucht es auch Fürbitte füreinander, dass wir füreinander im Gebet ringen. Wenn wir merken, da hinkt jemand hinten nach, dass wir einfach nicht zu dem hingehen und den durchschütteln, sondern dass wir einfach erstmal zu unserem Herrn gehen und sagen, du Herr, ich habe den Eindruck, bei der oder bei dem, da klemmt es irgendwo. Ja, schenk du, dass der einfach aufwacht, ja, und anfängt, wieder vorwärts zu gehen. Und dann ergibt sich vielleicht, ja, dass ich mehr oder weniger zufällig mit so jemand ins Gespräch komme und dann äußert der irgendwas, was in seinem Leben ihm gerade Mühe macht, dann kann ich helfen. Ja, dann ist es aber vom Herrn eingespurt und nicht übergestülpt. Der Zuchtmeister in Christo, der wird eine Eisenbahnschwelle nehmen und alles kurz und klein schlagen, was nicht sauber ausgerichtet ist. Ja, deshalb mahnt der Paulus das auch später an. Zuchtmeister, das brauchen wir eigentlich keine. Das Gesetz war Zuchtmeister. Ja, und das ist ja abgetan. Wenn wir in Epheser 4, 12 bis 14 lesen, da sehen wir, wie Paulus dort den Zweck und das Ziel der fünf Dienste in der Versammlung nennt. Ich möchte nicht den ganzen Text lesen, sondern das Ziel, weil das hier in unserem Text angesprochen ist. Da heißt es, der Dienst der fünf Dienste, Apostel, Lehrer und so weiter, der dient zum Einrenken der Heiligen, wie es da wörtlich heißt, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens, also in einem Sinne, wie in unserem Text, zu einer Meinung zusammenfinden und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen oder zielausgerichteten Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus, auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Belehrung, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit mit Methode in die Irre zu führen. Das ist ja das, was wir zurzeit überall auf der Welt finden, ja, methodische Irreführung. Und es ist interessant, wenn man mit manchen Leuten redet, dann hört man sofort raus, welche Zeitungen die lesen. Und da stimmt irgendwo was nicht. Ja? Da merkt man, das ist nicht die Meinung, die durch Erkenntnis kommt, sondern das ist irgendwas, was man irgendwo eingetrichtert bekommt und dann mehr oder weniger automatisch ausspuckt, ja, wenn es gefragt ist. Und genau das möchte Paulus vermeiden in der Gemeinde. Das Einrenken der Heiligen, Vers 12, zeigt, alle Heiligen muss der Herr einrenken. Das heißt nicht, wenn jemand eingerenkt wird, wird er heilig, sondern er ist heilig und dann beginnt der Einrenkungsprozess, ja, in den Leib des Christus. So ist es. Also jeder Glaubende, kann sich niemand über den anderen erheben, der muss eingerenkt werden. Von Natur aus sind wir nicht passend für den Christus, sondern wir müssen passend gemacht werden, so wie man das auch übersetzen kann. Heilig sein ist Voraussetzung zum Einrenken, nicht das Ergebnis. Und das braucht seine Zeit, eben von dem Unmündigsein in Christo hinein in das Erwachsenwerden zu gelangen. Die Zeit bekommen wir, wie auch vom Herrn zugebilligt, jeder individuell. Nun Vers 11 und 12 in unserem Text in 1. Korinther 1. Dort gab es in Korinth Menschenhängerei in einer Form, die Paulus als direkt verwerflich kennzeichnen musste. Es ging nicht darum, dass bestimmte Personengruppen eine Vorliebe für einen bestimmten Verkündiger hatten. Das ist ganz normal und menschlich, das habe ich auch. Ich höre den einen Bruder gerne als den anderen. Warum? Weil er einfach in meine Denkstruktur mit seinen Aussagen besser reinpasst wie ein anderer. Ja? Deshalb sind die Brüder, die ich dann höre, nicht etwa unterschiedlich wertig, sondern ich empfinde einen positiveren Input von dem einen. Das heißt nicht, dass der andere was Falsches sagt. Er sagt einfach anders, was bei mir nicht so richtig reinpasst. Und das akzeptiere ich auch. Ja? Und das muss jeder akzeptieren. denn nicht jeder liegt jedem gleich. Paulus nennt hier sicher auszugsweise sich zuerst, Kephas, Apollos und Christus. Die Christuspartei oder auch die Christusfans, möchte ich mal sagen, verzeiht den Ausdruck, die hier zunächst in einem positiven Licht erscheinen mögen, die achteten womöglich alle dienenden Brüder mehr oder weniger geringwertig und sagten, für mich gilt nur das, was der Herr Jesus in den Evangelien sagt, zum Beispiel. Das habt ihr sicher alle schon gehört. Paulus und die Briefe, das ist nicht allzu wichtig, ja. Viel wichtiger ist, was der Herr selber in den Evangelien zu uns sagt. Natürlich ist es Unsinn, ja. Denn was der Herr Jesus später den Aposteln geoffenbart hat, was er dem Paulus als Sonderapostel offenbart hat, das kommt ja auch von ihm. Direkt sogar. Vom erhöhten Christus. Und genau um diese Sachen geht es hier. Was Jesus während seinem Erdenwandel sagte, ist viel wichtiger als das etwa, was Paulus oder was die anderen Apostel in ihren Briefen sagten. So kann man das auch bis zum heutigen Tag hören. Der Herr selber bezeugte klar, dass erst der Geist der Wahrheit, den er nach Apostelgeschichte 2,33 selber ausgegossen hat, der Gottes und sein eigener Geist ist, erst in das Ganze der Wahrheit leiten würde. Ja? In das Ganze der Wahrheit. Und so hat er vieles, was zu seinen Lebzeiten die Jünger nicht tragen konnten, erst später offenbart. Viele Inhalte des Korintherbriefs gehörten zu dem Geheimnis des Christus, das der erhöhte Herr erst Paulus offenbarte. Was Paulus hier anspricht, sind nicht örtliche Nebensächlichkeiten damals in Korinth, sondern sie sind eine Angelegenheit, die den ganzen Leib des Christus betrifft. Denn sonst hätte der Herr das durch Paulus nicht veröffentlicht. Paulus hat nie Probleme veröffentlicht, die nicht an die Öffentlichkeit gehören. Ja, ist auch wichtig. Nicht alle Probleme, zum Beispiel die es hier in der Gemeinde gibt, die gehören aus den Wänden raus. Die allermeisten gehören gar nicht raus. Meistens werden sie rausgetragen und dann kommt irgendein Unsinn raus, ja, dass man nachher sich an den Kopf greift und sagt, wie kann sowas passieren? Ja, und das ist einfach dann, wenn wir nicht unterscheiden, was hierher gehört und was nicht hierher gehört, beziehungsweise hier, was Dinge hier passieren in dieser Gemeinschaft, die einfach hier drin bleiben müssen. Auch die Nöte. Was haben die draußen zu suchen? Was Paulus hier anspricht, ist eben nicht Nebensache. Was da passierte, ging auch sicher nicht von Kephas, Apollos und Apollos aus. Also, dass die Brüder etwa selber dafür gesorgt hätten, dass diese Spaltungen entstehen. Sondern es wurde von den Hörern im Un- und Missverstand erzeugt. Ja, die Spaltung ist, wenn die Verkündigung richtig läuft, kommt die dann, wenn sie entsteht, kommt von den unmündigen Hörern. Und genau deshalb greift Paulus hier ein. Es ging zum Beispiel auch in 1. Korinther 7 an, da heißt es in Vers 22 und Vers 23, 1. Korinther 7, denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Gleicherweise auch ist der als Freie Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht der Menschen Sklaven. Der Unmündige, der neigt dazu, sich an jemand zu hängen. Ja? Der eine Unmündige hängt sich an den und der andere an die und schon haben wir eine Spaltung. Und deshalb sagt der Paulus, wir sollen uns schon selber nicht an Menschen hängen. Und natürlich die, die am Worte dienen, ja, die, denen der Herr besondere Aufgaben hat, die mehr so in die Öffentlichkeit gehen, die müssen darauf aufpassen, dass sie nicht selber Menschen an sich binden. Und wenn sie das merken, dann müssen sie alles tun, damit die Distanz wieder gesund wird zu dem, der sich an einen hängen möchte. Ja? Es ist ja auch im Äußeren normal, wenn ein fünfjähriges Kind zur Mama kommt und sagt: Mama, was soll ich Ihnen heute anziehen? Ich weiß es gerade nicht. Und er sagt immer: Mama, wie werden das hier? Komm, du ziehst jetzt das an. Wenn aber ein 50-Jähriger zu seinem 75-jährigen Vater kommt und sagt: Ich weiß gar nicht, was ich heute anziehen soll, glaubt er nicht, dass dann was schiefgelaufen ist? Im Geistlichen, da denken wir manchmal gar nicht dran, dass es so ist. Ja? Dass es leider eben diese Fälle im Geistlichen sehr oft gibt. Und Paulus hält hier voll dagegen. Auch Menschen gegenüber, die wir um ihres Dienstes an uns, weil sie uns ein Vorbild geworden sind, dass wir die berechtigterweise hochachten, dürfen wir uns nicht in eine seelische oder geistliche Abhängigkeit begeben. Denn das macht hörig, das macht unfrei, das macht engstirnig, das macht einseitig und schließlich führt es zu, dass ich ungenießbar werde für andere. Ja? Das wird dann immer enger und dann hat bloß noch der Bruder X was zu sagen und alle anderen nichts mehr. Ja? Dann wird es ungenießbar für andere. Und es führt abwärts in einen kranken Zustand. Die einzige gesunde Abhängigkeit, die im Glaubensleben erlaubt ist, ja, Ziel aller Belehrung in der Versammlung sein muss, ist, dass du und ich Sklaven Jesu Christi sind. Die einzige Abhängigkeit, die erlaubt ist, und die Verkündigung in der Gemeinde muss dazu führen. Und ich mache das gerne ein Beispiel klar. Wenn der Herr mir jemand ans Herz legt und ich den ein Stück begleiten soll, dann muss ich den so führen, dass ich nicht seine Hand so nehme, sondern dass ich seine Hand so nehme, weil dann hat er die Hand frei, um sich an Christus zu halten. Ja, ich nehme den praktisch am Arm und sage: Halt dich am Herrn, nicht an mir, am Herrn. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja, das Beispiel hat mir sehr oft schon geholfen, ja, um das zu verdeutlichen, wie geistliche Führung in der Gemeinde aussehen muss. Der geführt ist, der muss seine Hände frei haben, um sich am Herrn zu halten und nicht an mir. Natürlich gibt es auch die Fehlentwicklung, die wieder in die Unmündigkeit der Hörer mindestens einen Angelpunkt hat, die von den Verkündigern ausgeht. Und die spricht Paulus gegenüber den Ältesten von Ephesus an, die er einst nach Milet kommen ließ, um sie noch einmal zu ermahnen, bevor er dann auf dieser letzten Reise in Jerusalem angekommen, gefangen genommen wird. In Apostelgeschichte 20, 28 bis 30, da lesen wir Folgendes. Habt nun Acht auf euch selbst, sagt er den Ältesten der Gemeinde in Ephesus, und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Denn ich weiß dieses, dass nach meinem Abschied verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. Und jetzt kommt das besonders Betrübliche. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen, hinter sich her. Ja, die packen alle so und führen sie hinter sich her, anstatt sie an den Herrn zu hängen. Ja. Also hat der Paulus das selbst in Ephesus bereits kommen sehen. Das heißt, Gott hat ihm einen geistlichen Weitblick gegeben, dass er diese Entwicklung ansatzweise bereits in Ephesus gesehen hat. Und wenn wir die Offenbarung lesen, was im Sendschreiben an Ephesus dort drin steht, dann ist man zutiefst erschüttert, was da passiert ist. Ja. Um genau diesen kranken Zuständen vorzubeugen, hat Paulus die Epheser einzeln, eben auch die Ältesten insbesondere, 3 Jahre lang mit Tränen ermahnt. Ich lese da gerade noch einmal weiter in diesen Vers, den 31. habe ich noch nicht gelesen. Da heißt es, darum wachet und gedenket, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Er hat also nicht nur die, ich sage entschuldigt den Ausdruck, die normalen Gemeindeglieder ermahnt, sondern speziell auch die Ältesten, ja, damit diese nicht in die Versuchung kommen, die Geschwister an sich zu binden. Vers 13 bis 17 jetzt. Hier nennt Paulus die Konsequenz, die sich aus den Spaltungen ergibt. Der Christus wäre zerteilt, also nicht mehr ein Leib, wie er dann später in Kapitel 12 ausführt. Er nimmt dann ein Beispiel, um den Unsinn zu verdeutlichen, seine Aussage in Vers 13. Ist denn der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr in Paulus Namen hineingetauft worden? Ja, heißt es dort wörtlich. Also dass praktisch Paulus, indem er einzelne Geschwister getauft hat, sie durch diese Taufe persönlich an sie gebunden hätte. Ja, so meint er das. Daran sollen die Korinther merken, dass, was die Konsequenz ihres Verhaltens wäre. Das würde für jeden schrifttreuen Verkündiger gelten, den man über einen anderen heraushebt. Ja, in der Bedeutung. Vers 14 bis 16 zufolge war die Frage, wer wen taufte, in Korinth offensichtlich ein wichtiges Kriterium geworden. Und Paulus zählt dann wenige Personen auf und dankt seinem Gott, dass es wenige waren, sodass damit klar wird, wie nebensächlich das Thema Taufe inzwischen heilsgeschichtlich geworden ist. Er unterstreicht es schließlich doch mit der klaren Feststellung zu seinem Auftrag in Vers 17, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, auf dass nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Was haben wir gestern gelesen? Ja, vom Johannes. Da sagt der Johannes, der mich ausgesandt hat zu taufen. Wir sehen hier einen ganz anderen Schwerpunkt bei der Botschaft Johannes des Täufers für Israel. Der war gesandt, um zu taufen. Paulus war gesandt, nicht zu taufen, sondern zu predigen. Natürlich hat der Johannes auch gepredigt. Er hat gepredigt, dass der Messias vor der Tür steht. Dass er sogar, ja, wie dann, wie, weil als der Herr Jesus dann aus der Versenkung herauskommt, ja, durch den Geist ins Licht gestellt wird, sein öffentlicher Dienst beginnt, sagt der Johannes sogar, ich habe ihn nicht gekannt. Er war ja aber sein Verwandter. Ja, die waren leiblich verwandt, der Johannes und der Herr Jesus. Könnt ihr nachlesen bei der Elisabeth, ja, wo die Maria schwanger kommt zur Elisabeth, ihrer Verwandten, ja, im Gebirge. Und der Johannes wusste das noch nicht, dass das der Christus wird. Erst als sein Auftrag praktisch am Abnehmen war, wie er selber bekennt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Da gab es keine unsaubere Hängerei, ja, beim Johannes. Es gab zwar auch Johannes-Jünger, die sich an den gehängt haben, aber die hat er damit in Schranken gewiesen, dass er ihnen sagte, ich bin nicht der Christus, der ist. Ja, es ist auch nicht unser Auftrag, ja, des ganzen Leibes Christi, bis er vollständig gesammelt ist, wer weiß wie bald, denn das Evangelium befreit Menschen und verwandelt ihre Gesinnung in das Bild Jesu. Das ist der Verkündigungsauftrag der Gemeinde. Vers 17 und 18 markiert also Paulus einen wichtigen Punkt seines Dienstes. Er ist nicht zu taufen gesandt, sondern das Evangelium zu bringen. Gemeint ist natürlich das ihm anvertraute Evangelium an die Nationen. Mit anderen Worten, nicht Rituale noch sichtbare Zeichen, sondern Er muss als Herold das Evangelium in der ihm direkt von dem erhöhten Christus geoffenbarten Form ausbringen. Also nicht auch in Redeweisheit, damit das Kreuz Christi nicht zunichte gemacht wird. Zur Redeweisheit sagt Paulus in Kapitel 2, 1 bis 5 im Korintherbrief: Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht nach der Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit, euch das Zeugnis Gottes verkündigend. Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesum Christus, Christum und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Erweisung von Geist und Kraft, auf dass euer Glaube nicht auf Menschenweisheit sich gründe, sondern auf die Kraft Gottes. So kann man das auch wiedergeben. Warum betont der Paulus hier, wie in Kapitel 1, 17 und 18, des Herrn Jesu Tod am Kreuz? Antwort: Weil es, wie er in Vers 18 sagt, denen, die errettet werden, Gottes Kraft bedeutet. Und weil der Tod des Herrn am Kreuz eine die komplette Schöpfung Gottes umfassende Bedeutung hat, denn er führte zur Entmachtung der Finsternis mit ihrem Haupt Satan, dem Fürsten dieses Kosmos. In Johannes 16, Vers 11 heißt es, dass der Sachwalter, den der Herr senden wird, überführt von Gericht, weil der Fürst dieses Kosmos gerichtet ist. Und er wurde gerichtet durch den Tod Jesu am Kreuz. Und er ist der Gott des gegenwärtigen Zeitalters nach 2. Korinther 4, 3 und 4. Zu der allumfassenden Bedeutung des Todes unseres Herrn und Hauptes lesen wir im 2. Korintherbrief, Vers 14 und 15 im Kapitel 5. Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Nun hat ja Paulus das, was wir sozusagen in den Briefen nacheinander so lesen, hat er ja alles mündlich verkündigt gehabt. Und er hat dadurch, dass er das in den Briefen noch einmal erwähnt, die Korinther erinnert, so wie er etwa im 2. Thessalonicher Brief über prophetische Zusammenhänge sagt: Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Ja? Das heißt, das, was wir in den Briefen, die ja über Jahrzehnte fast zusammengeschrieben worden sind, so hintereinander haben, das war die Gesamtbotschaft, die der Paulus in der jeweiligen Gemeinde verkündigt hat. Das kann gar nicht anders sein, ja? Sonst hätte er ja im Galaterbrief sich ein Urteil gesprochen, wenn er in der Gemeinde nur das gepredigt hätte, was im 1. Korintherbrief steht, und in der nächsten das, was im 2. steht, und wieder eins, was im Kolosserbrief steht, ja, dann hätte er sich ja ständig irgendwo korrigieren müssen. Das kann ja nicht sein. Die Briefe sind ja, und das sehen wir ganz deutlich beim Korintherbrief, durch Nöte in der Gemeinde entstanden. Und da musste Paulus zu bestimmten Themen wieder was sagen, was er ihnen längst gesagt hatte, was aber dann durch die Fehlentwicklung wieder untergegangen war an Information. Ja, und deshalb haben wir das eben in vielen Briefen aufgeteilt, über längeren Zeitraum in der Schrift niedergelegt. Wäre aber noch ein extra Thema, das mal aufzuzeigen. Die allumfassende Bedeutung des Todes unseres Herrn Jesus und Hauptes lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 14 und 15, wie eben schon zitiert. Wer oder was also irgend von dem mit Gottes Händen Erschaffenen dem Tod verfallen ist, der ist zusammen mit dem Christus gestorben. Denn einer ist gestorben, damit sind alle gestorben. Und deshalb kann er ein paar Verse später schreiben, in Vers 18 und 19, dort im 2. Korinther 5. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesum Christum und hat den Dienst der Versöhnung uns gegeben. Nämlich, dass Gott in Christo war, den Kosmos mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Und deshalb ist die Botschaft des Kreuzes so gewaltig wichtig, ja, weil das eben die Zäsur in der Heilsgeschichte Gottes ist, wovor wir sagen können, dass wir jetzt bereits schon 2000 Jahre in der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge leben. Ja. Die Gemeinde ist ja nur ein Erstling. Vom Erstling sagt Paulus in Römer 11, dass der Erstling die Masse heiligt. Der Erstling einer Gerstenernte oder Weizenernte, wie das damals in Israel nach dem Gesetz üblich war, das waren 2, 3 Garben, die wurden von dem Riesenhaufen der Ernte genommen und wurden in der Stiftshütte dem Herrn dargebracht. Ja? Gewoben heißt es, die wurden hin und her bewegt. Ja? Und der Segen, der über diese 3 Garben zum Beispiel, oder sogar ist es manchmal nur eine gewesen, der gesprochen wurde, der hat die ganze Ernte gesegnet. Und so hat der Tod des Herrn bewirkt, dass der ganze Kosmos, der noch im Bösen liegt, wie Johannes sagt, dass der bereits mit in den Tod des Christus hineingenommen wurde. Ja? Und die, die jetzt davon was haben, das sind die paar wenigen, die zu dem Leib des Christus gehören. Ja? Und damals einige noch, die der Herr damals in die Brautgemeinde hinein erwählt hatte aus Israel. Ein Wort, welches das in den Himmeln und auf der Erde befindliche Ganze anspricht, ist auch Kolosser 1, 19 und 20. Und wir sehen, dass wir in 2. Korinther 5, was ja deutlich früher geschrieben wurde, wie der Kolosserbrief, im Grunde inhaltlich dasselbe steht, ja, obwohl es mit anderen Worten ausgedrückt ist. In Kolosser 1, 19 und 20 sehen wir, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn das All mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Das sind andere Worte für einen und denselben Tatbestand aus 2. Korinther 5, 18 und 19. Also sind in der Erlösung durch den Christus nicht nur Menschen eingeschlossen, sondern alles, was aus seinen Händen hervorging und in Sünde gefallen oder sonst in der Vergänglichkeit untergeordnet ist. Mir fällt gerade ein Wort ein aus den Psalmen. Und zwar muss ich geschwind suchen, das ist der Psalm 22, ja. Ich lese die Verse 27 bis 29, das ist unter Umständen in anderen Übersetzungen jeweils eine Nummer weiter, also 28 bis 30. Psalm 22, da finden wir Folgendes. Es werden eingedenk werden und zu Jahwe umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Denn Jahwe ist die Königsherrschaft und unter den Nationen herrscht er. Wir hören hier ganz klar die Botschaft des Tausendjahrreichs. Ja? Dort herrscht der Christus über alle Nationen im Tausendjahrreich. Jetzt geht es weiter. Es essen und fallen nieder alle Fetten der Erde. Vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfahren und der seine Seele nicht am Leben erhält. Wer ist denn da ausgenommen? Niemand. Ja? Also sehen wir, dass der Paulus hier im Neuen Testament im Grunde das wiederholt, ja, mit deutlich klareren Worten natürlich noch, wie das hier steht, aber ansatzweise steht es schon da im Psalm. Ja, alle werden vor dem Herrn niederfallen, dass das möglich ist, dazu musste der Sohn sterben. Und das ist dann im Neuen Testament an Offenbarung dazugekommen. Aber die Tatsache, dass das so weit kommen wird, das steht bereits dort. Und das ist nicht der einzige Psalm, in dem wir das finden. Da gibt es noch viele andere dazu. Psalm 65, Vers 2 heißt: Hörer des Gebets, zu dir wird kommen alles Fleisch. Alles Fleisch. Ja, kostbar. Ich glaube, man könnte mindestens eine Stunde füllen mit Zitaten und jeweils bloß ein paar Sätze dazu aus dem Alten Testament zu diesem Thema. Der Hebräerbriefschreiber macht uns das auch deutlich. In Hebräer 9, 22 bis 26, da hat er es ja von dem Gesetz, von dem Schlachtopfer, das im Gesetz dargebracht wird. Und er vergleicht es mit dem Opfer Jesu und sagt dazu: Deshalb, weil das Opfer Jesu gebracht wurde, sind die anderen Schlachtopfer nicht mehr notwendig. Er sagt folgendes, 22 bis 26 Hebräer 9. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießung wird keine Vergebung. Das steht wörtlich, wird keine Vergebung. Also Vergebung wird durch Blutvergießung. Es war nun nötig, dass die Abbilder der Dinge in den Himmeln durch dieselbe gereinigt wurden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Denn der Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild oder Abbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, dass er sich selbst oftmals opferte, wie der Hohepriester alljährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut, so wie jetzt am großen Versöhnungstag, der in Israel jetzt ja stattgefunden hat oder stattfinden wird. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er ein für alle Mal, und es heißt jetzt genauer, für die Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden durch die zur Abschaffung der Sünde durch sein Schlachtopfer. Ja, auch hier diese Universalbedeutung des Kreuzes Jesu. Und besonders das Kreuz war damals bei Juden und Griechen bei den einen ein Ärgernis und bei den anderen eine Torheit. Ja. Und deshalb hat Paulus gesagt, um das Kreuz kommt niemand rum, denn es ist eine kosmische Gegebenheit, ja, dieses Kreuz, das hat eine kosmische Bedeutung. Paulus erklärt auch, dass das ihm anvertraute Evangelium sogar im ganzen Kosmos verkündigt wird. Das ist ein Gedanke, der ist eigentlich fast umwerfend. In Kolosser 1, 5 und 6 lesen wir: Wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von welcher ihr zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen, so wie es auch in dem ganzen Kosmos ist und ist fruchtbringend und wachsend, wie auch in euch von dem Tag an, da ihr die Gnade Gottes in Wahrheit gehört und erkannt habt. Und in Vers 23 ein gleichermaßen erstaunliches Wort im Kolosser 1. Wenn ihr anders in dem Glauben gegründet und fest bleibet und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das gepredigt worden in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Und diese Verkündigung im ganzen Kosmos, die hat durch den Sohn Gottes den Anfang genommen, als er durch die Himmel hindurchgegangen war nach seiner Aufnahme. In Hebräer 4, Vers 14, da sagt der Hebräerbriefschreiber zu den Briefempfängern des Hebräerbriefes, die hauptsächlich Priester und Leviten waren, Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, ja, also nachdem der Herr das Opfer gebracht hat, hat er dieses Zeugnis, sein Opfer, mitgenommen durch alle Himmel hindurch und hat damit proklamiert, dass jetzt genau dieses eine Opfer, das notwendig war, um auch die Himmel wieder dorthin zurückzubringen, wo sie vorher waren, ja, unter Gottes Herrschaft, ja, dahin zurückzubringen, das hat der Herr Jesus bereits bei seiner Himmelfahrt begonnen auszubringen. Und das waren alle Himmel, die auf dem Weg zum Thron des Vaters waren, denn in 7,26 bekennt der Hebräerbriefschreiber, denn ein solcher Hohepriester geziemte uns heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Ja, was bedeutet das nun für jedes Glied am Leib des Christus, für dich und mich persönlich? Aus der Fülle der Worte hierzu lese ich noch eine Auswahl zum Schluss. Galater 2, Vers 20. Ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt. Wir laufen also nicht nur bis zum Kreuz, sondern wir sind dort gehangen mit ihm, zusammen. Ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleischleib, könnten wir besser übertragen, verständlicher, lebe ich durch Glauben, durch den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich darf also in aller Schwachheit, Versuchlichkeit, ja, auch dann, wenn ich da und dort gefallen bin, darf ich dann bekennen und sagen, Herr, ich danke dir, dass ich trotzdem zusammen mit dir am Kreuz gehangen habe. Auch wenn ich dich jetzt betrübt habe im Einzelfall, ja, muss ich da nicht sozusagen von der Rolle kommen oder aus der Fassung geraten, sondern ich darf sagen, Herr, ich habe dich jetzt betrübt. Aber ich danke dir, dass ich zusammen mit dir am Kreuz gehangen bin. Dass alles, was ich getan habe und was ich noch an Verkehrtem tun werde, damit eingeschlossen ist. Ja. Und damit kann ich sofort wieder aufstehen, wenn ich gefallen bin. Ich muss nicht liegen bleiben und Opfer bringen und 50 Euro opfern und dahin gehen und rennen und machen, sondern ich darf sofort aufstehen und weitergehen. Das ist doch ganz anders. Und ich muss auch nicht zu Bruder X und Y gehen und dem irgendeine Bekenntnisse ablegen. Das kann ich zu meinem Herrn tun. Ja, das ist das, was Mündigkeit im Glauben ausmacht. Und dazu kann ich mir diesen Vers auch mal auf den Zettel schreiben und wenn es mich wieder runterzieht, dann ziehe ich den Zettel raus und lese mir das laut vor, dass es so ist. Ja? So ist der Paulus hier bekennt. Wenn ich also zusammen mit dem Christus gekreuzigt bin, dann bin ich allen kosmischen Forderungen, Gegebenheiten und Abhängigkeiten gestorben. Einmal schreibt der Paulus sogar weggestorben. Ja? Im Kolosser 3 ist das, glaube ich, eben auch der Sünde. Und deshalb darf ich mich zum Beispiel der Sünde für gestorben rechnen, wie Paulus das in Römer 6, Vers 11 zum Beispiel sagt. Ich bin sogar dem Kosmos als Ganzem gestorben und er mit mir. So steht es in Galater 6, Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als in dem Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Durch welches das Kreuz mir der Kosmos gekreuzigt ist und ich dem Kosmos. Also das ist sogar eine Wechselbeziehung. Wenn jetzt irgendwelche Forderungen auf mich eindringen und mich will es erdrücken, dann darf ich sagen, ich bin mit Christus diesen Problemen allen gestorben. Und das ist so, wie wenn das jetzt das Problem wäre, dann kann ich sagen, ich bin zusammen mit Christus dem allen gestorben. Ja. Und wenn ich jetzt von Weitem auf das Problem sehe, aus der Position, in die mich da hereingestellt hat, dann ist es doch viel einfacher, wie wenn ich so mittendrin im Problem stecke, oder? Und dazu sind solche Worte da aufgeschrieben, ja, dass ich mir dann die im Einzelfall vergegenwärtigen kann. Wer sich über die daraus folgende Konsequenz noch unklar ist, der kann dann zum Beispiel noch Kolosser 2, Vers 20 dazu lesen, dann haben wir zwei Zeugen oder noch mehr, wo dasselbe ausgesagt ist. Dort heißt es, das ist das Wort, das ich eben schon versucht habe zu zitieren, wenn ihr zusammen mit dem Christus von den Elementen des Kosmos hinweg gestorben seid, was unterwerfet ihr euch Satzungen? Oder warum lasst ihr euch noch Satzungen auflegen, als lebtet ihr noch in dem Kosmos? Ja, Kolosser 3, 1 bis 4 könnte man auch noch dazu lesen. Da heißt es auch in Vers 3, ihr seid gestorben. Bitte denkt doch da dran. Was weiter mit dem Kosmos gestorben sein einhergeht und das uns nun auch in die Pflicht nimmt, das hatten wir vorhin in 2. Korinther 5 noch ausgelassen. Ich lese jetzt noch einmal die Verse 14 bis 16 und das wäre dann der Schlussgedanke für heute. Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, und jetzt kommt es, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Daher kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christum nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr also. Wenn man über Vers 15 und 16 konsequent nachdenkt, dann steht da, wer gestorben ist, lebt a. nicht mehr sich selbst. Er muss auch nicht mehr sich selber leben. Weil wenn man sich selbst lebt, das ist ja auch eine Sklaverei. Ja? Wenn ich meinen Charaktereigenschaften leben muss, ja? Und ich bestimmte Hänge habe zu Dingen, wo ich merke, da komme ich ja in Abhängigkeiten, das bringt mich ja um, dann muss ich das auch nicht mehr. Und B, er kennt niemand mehr nach dem Fleisch. Das sind genau betrachtet zwei einschneidende Ermahnungen. Konkret soll und kann ich mich und andere Menschen auf Gestorbene blickend lernen. Ich kann lernen, auf mich selber und auf andere so zu schauen, als ob sie gestorben wären. Ja. Ich muss also nicht mehr an den bösen Eigenschaften meines Nachbarn oder meiner Schwester, meines Bruders hängen, ja, sondern ich darf mich auch dem gestorben rechnen und habe da eine ganz andere Umgangsbasis für meinen Nächsten. Ich bleibe nicht mehr an dessen Charakteranlagen, an seinem Wesen stehen. Solange diese positiv auf mich wirken, ist es nicht schwierig, ja. Aber wenn ich an jemanden was zu tragen habe, dann wird es anders. Und dann muss ich unter Umständen kämpfen. Wenn ich jemanden ätzend finde oder er mir Unrecht tut, dann ist es wirklich um einiges schwieriger. Und dann kann und muss ich von der äußeren Erscheinung lernen, wegzuschauen und Gnade erweisen lernen. Paulus sagt es in Epheser 4, 32 und Kolosser 3, 13, indem er uns dort sehr einschneidend ermahnt. Seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, und jetzt kommt es, einander Gnade erweisend, gleich wie auch der Christus, weil auch Gott in Christo Jesu euch Gnade erwiesen hat. Oder wie es in Kolosser 3, 13 etwas anders ausdrückt, Da sagt er, einander ertragend und euch gegenseitig Gnade erweisend, und zwar dann, wenn einer Klage wider den anderen hat. Also wenn ich eine Klage habe gegen jemand, dann soll ich, bevor ich jetzt weiter nachdenke, demjenigen Gnade erweisen. Warum? Weil der Herr in Christo Jesu, längst bevor ich irgendwas Böses getan habe, bereits Gnade erwiesen hat. Vor den Äonen, sagt Paulus in 2. Timotheus 1. Ja? Und wenn ich mit so einer Gesinnung dann in das Problem reingehe, dann ist es ja nicht weg. Aber ich hab auch da wieder den gewissen Abstand, in dem sagt der Herr, hat mir Gnade erweisen. Und jetzt will ich, ja, und wenn es nur um des Gehorsams der Schrift willen ist und meine Gefühle noch weit hinterherhängen, will ich demjenigen jetzt auch das Böse nicht zurechnen. Heißt nicht, dass man da nicht dann drüber reden müsste, ja, heißt es gar nicht. Es wird nichts unter den Teppich gekehrt. Aber die Gesinnung ist entscheidend, mit der ich in so ein Problem reingehe. Und darauf kommt es an. Weil er uns, dir und mir, Gnade erwiesen hat, darum starb er auch anstelle von mir und uns, und wir starben zusammen mit ihm. Er hat uns unsere Übertretungen nicht zugerechnet. Und das Letztere gehört mit zum Gnade erweisen auch alle Menschen gegenüber, die er das getan hat. Und darin besteht ganz sicher ein wichtiger Teil unseres Zeugnisses in den Kosmos, Engeln und Menschen gegenüber. Wir verstehen, wenn wir jetzt das alles nochmal Revue passieren, an unserem inneren Auge, dann verstehen wir besser, warum der Paulus in Vers 17 unseres Textes, an dem wir noch stehen, so bestimmt sagt, auf dass das Kreuz Christi nicht zunichte gemacht werde, also nicht seine universale und jetzt schon im ganzen Kosmos sichtbare Bedeutung verliere, weil eben all die Punkte, die wir dazu betrachteten, auf dem Spiel stehen, wenn das Kreuz nicht als Geschehen vorausgesetzt wird. Ja? Wenn das Kreuz nicht da ist, dann kann ich auch keine Gnade erweisen, ja? Weil ich selber dann keine Gnade erfahren habe. Wenn das Kreuz nicht war, seine Auferstehung nicht war, dann gibt es eigentlich keine Vergebung. Ja, und deshalb pocht der Paulus hier drauf. Und all die Probleme, die es in der Gemeinde damals gab, die mit Unmündigkeit und all so Sachen zu tun hatten, die hängen letztlich an dem Punkt, dass es um die Botschaft des Kreuzes und ihrer Bedeutung geht. Und das dürfen wir uns vor nichts und niemanden nehmen oder kleinreden oder durch irgendwelche Zusätze aus dem Sichtbaren vernebeln lassen. Denn der Satan und sein Heer und die von ihm beeinflussten Menschen, die das nicht verstehen, die sind ständig unterwegs und eifrig beschäftigt damit, uns da von der geraden Linie wegzubringen. Leider haben sie oft Erfolg. Und deshalb sollen wir und dürfen wir ringen in unseren Gebeten füreinander, dass wir Lernende bleiben oder vielleicht im einen oder anderen Punkt wieder werden und dass wir bewahrt bleiben. Der Herr möge dazu jedem Einzelnen Gnade geben. Amen. Amen. Ich möchte noch danken. Lieber Vater, hab Dank für die gewaltigen Voraussetzungen, die du geschaffen hast. Hab Dank, Herr, dass du all diese Probleme, die es auch heute noch in deiner Gemeinde gibt, von Anfang an in dein Wort verankert hast, sodass wir eigentlich im Grunde nichts anderes lesen müssen, als das, was dort bereits geschrieben ist. Und dann haben wir Antworten für alle Lebenslagen, die uns auch begegnen. Auch wenn die Dinge, die äußeren Dinge sich wandeln, die Grundsatzprobleme sind immer dieselben. Und so möchte ich lernen, mehr Gnade zu erweisen, wenn ich gegenüber jemand etwas habe und möchte lernen, auf dich zu schauen und zielausgerichtet den Weg zu gehen. Und das möchtest du jedem Einzelnen schenken, hier und in deiner ganzen Gemeinde, sodass wir nicht das Wachstum aufhalten des Leibes und dass du, Herr Jesus, bald kommen kannst. Wir warten auf dich, Herr Jesus, komme du bald. Amen. Amen.
Also lieber Albrecht, liebe Rosi, vielen Dank für euren Dienst gestern und heute. Wir wünschen euch eine gesegnete und bewahrte Fahrt wieder nach Hause. Und vielleicht seid ihr heute zum Essen sicherlich noch hier, dass wir noch Gemeinschaft untereinander haben dürfen. Und nehmt viele Grüße mit. Ja, auch Anja und Klaus-Dieter, euch eine gesegnete und behütete Fahrt. Viele Grüße auch von uns. Und ich möchte euch noch für die Woche vorlesen aus 1. Korinther 3, der Vers 6 und der Vers 7. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Wenn man ganz einfach sagt, was braucht eine Pflanze zum Wachsen? Licht. Ja, wir haben das Licht der Welt im Herzen. Eine Pflanze braucht Wasser. Ja, das Wasserbad im Wort. Und was braucht eine Pflanze noch? Kohlenstoffdioxid. Ja, der Atem Gottes, ja, der uns am Leben erhält. Und das alles schenkt das Wachstum. Wir wünschen uns eine gesegnete und bewahrte Woche. Achso, am Mittwoch ist noch Bibelstunde, da herzliche Einladung.